Wenn ihr das Bild seht hier, was seht ihr? Was können wir auf diesem Bild erkennen? Manche vielleicht waren schon mal dort. Was sehen wir? Wir sehen hier die Stadt Jerusalem. Und hier stehen einige Leute hier außerhalb der Stadt und schauen auf die Stadt hin. Unter anderem auch ist Jesus hier abgebildet. Jesus schaut über die Stadt Jerusalem hinweg und sagt und spricht das, was ihn bewegt und was seine Gedanken sind. Und jetzt hat Jesus oft in Gleichnissen gesprochen, als er zum Volk Israel geredet hatte. In Gleichnissen. Welche Gleichnisse gibt es aus dem Leben Jesu, die uns so einfallen, die er gesprochen hat? Welche Gleichnisse? Der Sämann mit den verschiedenen Erden, Stein und gute Boden. Was für Gleichnisse gab es noch? Der barmherzige Samariter. Noch Gleichnisse? Bitte? Ah, der Schatz, der verborgene Schatz im Acker, genau. Der verborgene Schatz im Acker. Mein Schlüssel ist da ein bisschen im Weg hier. Und es war interessant. Meistens hat Jesus seinen Einleitungsspruch gehabt, bevor das Gleichnis begonnen hat. Er hat gesagt, das ist wie. Das Himmelreich ist wie. Und dann hat er dann das Himmelreich Gottes, den Weg des Glaubens, das Leben für uns Menschen auch in Bildern verglichen. Jetzt werden wir heute ein Gleichnis anschauen und ich zeige ein Bild jetzt. Und welches Gleichnis könnte das sein? Was denkst du, wenn du dieses Bild siehst? Was sehen wir da? Das ist so ein Tisch, wovon jeder träumt, dass er einmal dort sitzen darf, als einen ganz besonderen Gast. Es ist, gut, es könnte jetzt irgendein Tisch sein, aber eigentlich ist es ein, aus meiner Perspektive heute, ein Hochzeitstisch. Natürlich mit alkoholfreiem Sekt, das ist klar, oder? Davon gehen wir aus, dass die Gläser mit dem gefüllt sind. Und dann gibt es ein Gleichnis, das mit einer Hochzeit zu tun hat. Und das ist das Gleichnis über das Hochzeitsmahl, oder? Das kennen wir. Vielleicht könnte man den Titel von unserer Predigt dann so dann darstellen. Das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und Jesus fängt auch hier an, das Himmelreich ist wie. Und das passt gut zum Abendmahl, weil da ist es auch um eine Mahlzeit. So, hier geht es um eine Mahlzeit, das Hochzeitsmahl. Und heute geht es auch um eine Mahlzeit zum Gedenken unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. So, jetzt haben wir hier sechs Abschnitte zu dieser Predigt. Die ist vielleicht, also sie hat normale Länge. Ich weiß, es wird ein bisschen eng heute. Aber ich hoffe, es ist okay für euch. Weil es liegt mir einfach am Herzen, dass wir dieses Gleichnis kennen. Oder näher betrachten, sollte ich eher sagen. So, wir haben eine erste Einladung. Es gibt drei Einladungen in diesem Gleichnis. Und das Gleichnis finden wir in Matthäus Kapitel 22. Gehen wir zu Kapitel 22 in Matthäus und lesen wir das zusammen. 22, 1 bis 3. Das ist der erste Teil von diesem Gleichnis. Da lese ich: Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sagte, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Wer ist der König und wer ist der Sohn jetzt? Wer ist der König? Wer ist der König? Hier in Vers 1. Gott, Vater. Und der Sohn ist dann Jesus Christus, Gottes Sohn. Und dann steht dann weiter hier in Vers 3, und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Ist das nicht eine tragische Aussage? Überlegt euch, die ganze Feier ist vorbereitet, der Tisch ist gedeckt. Der Hochzeitsgeber, der Veranstalter, der König diesen in diesem Fall, hat sich viel Gedanken gemacht, wie er das optimal und schönstens dekorieren kann, welche Speisen zubereitet werden sollen. Und dann steht hier einfach ganz kurz und ohne Erklärung, sie wollten nicht kommen. Interessant ist, dass dieses Gleichnis historische Aspekte hat. Es gibt drei Einladungen, die drei verschiedene Einladungen im Laufe der Geschichte darstellen. So, welche Zeit in der Geschichte des Volkes Israels könnte diese erste Einladung symbolisieren? Und wenn wir das ein bisschen nachgehen, dann sehen wir, das ist die Einladung, die bis zur Zeit Jesu und durch die Apostel, seine Jünger, ausgesprochen worden. 3 Jahre hat Jesus und auch seine Jünger zusammen gepredigt, das Evangelium verbreitet, vorbereitet durch den Johannes, den Täufer noch davor. Und als die Einladung kommt, folgt Jesus nach. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, sagte Johannes der Täufer. Und wir sehen das, wie viele waren es letztendlich am Tag der Kreuzigung, die sich zu Jesus bekannt haben. Bis auf einige Jünger, niemand. Vielleicht waren manche im Herzen bewegt von dem, was geschehen ist im Laufe der Jahre. Das schon, sie waren vorbereitet. Sie sind dann später dann zum Glauben gekommen. Aber zu diesem Zeitpunkt, zur Kreuzigung Jesu, war er eigentlich ganz alleine. Ein paar Jünger und auch die sind geflohen von ihm. Aber das war sein engster Kreis. Und so in Betracht des ganzen Landes von Millionen von Einwohnern konnte man sehr wohl sagen, sie wollten nicht kommen. So kommt dann die zweite Einladung. Die geht dann weiter in den Versen 4 bis 8. Und da lesen wir Folgendes. Abermals, das heißt noch einmal, abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Ich denke nicht, dass sie so ausgesprochen haben. Komm zur Hochzeit, es ist so langweilig dort. Aber vielleicht überlegst du, nein, das war mit Begeisterung. Komm zur Hochzeit, das beste Ereignis, was es jetzt gerade gibt. Jetzt, wie ist die Reaktion dieses Mal? Ab Vers 5. Aber sie verachteten das und gingen weg. Einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber griffen seine Knechte, Vers 6, verhöhnten und töteten sie. So, wenn die erste Einladung bis zur Kreuzigung Jesu war, wann war jetzt die zweite Einladung, Jesus nachzufolgen an das Volk Israel? Das war die Zeit nach Jesu Himmelfahrt, nach der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten, wo die Jünger und Apostel gewachsen sind, an einem Tag 3000 und die Botschaft verkündigt haben, die Einladung weiter ausgesprochen haben. Folgt Jesus nach, lasst euch taufen. Und da sehen wir die Reaktion dieses Mal. Da sind schon mehr Menschen, haben sich der Gemeinde angeschlossen, in den Tausenden, aber das Volk war immer noch in den Millionen. So, das heißt, wir reden immer noch von Promille. Und deshalb sagt der Text dann hier, sie verachteten das und gingen weg. Der eine war beschäftigt mit seinem Acker, der andere mit seinem Geschäft. Ich habe so viel zu tun. Tut mir leid, mein Terminkalender reicht nicht aus. Es wäre ganz nett dabei zu sein, aber vielleicht ein anderes Mal. Und so schoben sie das auf die Bank. Aber interessant, in Vers 6, manche haben einfach gesagt, das interessiert mich nicht, aber in Vers 6 sehen wir, manche waren auch ganz aktiv, aggressiv. Einige aber griffen seine Knechte und verhöhnten und töten sie. Und das waren die Märtyrer. Stephanus war der Erste. Paulus, als Saulus vorher noch, hatte auch die Christen verfolgt und viele zur Hinrichtung gebracht. Und so sehen wir hier diese zweite Einladung an das Volk Israel. Zwar von mehr angenommen als vorher, aber immer noch sehr viele, die sie ablehnen. Da kommen wir dann zur dritten Einladung, die eigentlich der Kern von diesem Gleichnis ist. Dritte Einladung. Da geht dann ab Vers 9 weiter. Und wir fragen uns jetzt, wer sind die Gäste? Wer sind die Gäste? Vers 9 und 10. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straße hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gut, und die Tische wurden alle voll. Meine Frage jetzt, wer waren die Gäste? An wen ging jetzt die Einladung beim dritten Mal, nachdem das Volk Israel jetzt wieder Nein gesagt hatte? Ging die Einladung an die Heidenvölker, an die ganze Welt. Aber die Gäste, die gekommen sind, waren die gläubig und ungläubig gemischt. Wenn du kein Interesse hast, zu einer Hochzeit zu kommen, wenn du meinst, das bringt mir nichts, kommst du dann oder nicht? Wenn du zu einer Veranstaltung eingeladen bist und sie interessiert dich überhaupt nicht, gehst du dann dorthin? Nein. Das heißt, die Gäste, die gekommen sind, waren nur die, die tatsächlich Interesse hatten, auch bei der Feier dabei zu sein. Niemand war ja gezwungen, man hat sie ja nicht hingeschleppt und gesagt, jetzt musst du hier sein. Wer nicht wollte, war nicht dabei. Das heißt, sie wollten dabei sein. So jetzt im übertragenen Sinne geht es hier dann eigentlich um alle Menschen, die den Wunsch im Herzen irgendwo haben, Jesus nachzufolgen. Aber es geht nicht um die Menschen, die Jesus nicht nachfolgen möchten. So, das heißt, das Gleichnis, hier geht es um nur die Menschen, die Jesus folgen möchten, die einen Wunsch haben, in der Ewigkeit dabei zu sein. Im Geist der Weissagung finden wir eine schöne Aussage. Übrigens, aber das sage ich noch, nachdem ich das gelesen habe, da steht, die Gäste sind jene Menschen, die behaupten, Jesus zu dienen und deren Namen im Buch des Lebens stehen. So, das ist eine eingeschränkte Gruppe von Christen. Im Buch des Lebens wird jeder Mensch eingetragen, der irgendwo im Laufe seines Lebens sich zu Jesus bekennt. Dann wird man im Buch des Lebens eingetragen. So, das bedeutet, wenn es um die Gäste geht, ab jetzt in der Predigt, geht es immer um uns als Gläubige, nicht um die ganze Welt, alle Menschen. Nur die, die den Wunsch haben, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen. Es kommt jetzt interessanterweise dann ab Vers 11 eine Prüfung. Der König taucht auf. Und was macht der König jetzt? Das lesen wir in Vers 11. Da ging der König hinein, sich der Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte, was steht hier, kein hochzeitliches Gewand an. Interessant. Das heißt, der König taucht auf und schaut sich die Gäste an. Und wir sagen ja, dieses Gleichnis hat auch eine geschichtliche Komponente, bis zur Kreuzigung Jesu der Einladungen, dann zwischen Kreuzigung und dann nach der Kreuzigung mit den Verfolgungen der Christen und dann, wo das Volk Israel endgültig abgelehnt war von Gott, dann an die ganze Welt, an die Heiden. Was bedeutet jetzt die Prüfung? Es sind also weiter in der Geschichte vorangeschritten. Die Gäste sind da, haben gesagt, ja, ich möchte dabei sein, ja, ich möchte ewig leben, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Was ist die Prüfung jetzt? Die Prüfung ist das, was uns als Adventgemeinde wichtig geworden ist, durch das, was wir entdeckten zur Zeit der Pioniere, damals vor 150 Jahren, was keiner anderen Glaubensgemeinschaft bewusst gewesen ist, hat die Adventbewegung aus der Bibel wieder hervorgegraben. Und das war der Gedanke, und es sollte jetzt nicht erschrecken von dem Bild, es soll nur das darstellen, ja, aber der Gedanke, dass Gott vor seiner Wiederkunft die Gläubigen prüft anhand vom Gesetz Gottes. Haben Sie jetzt Jesus angenommen? Sie haben sich im Laufe des Lebens zu Jesus bekannt? Sind Sie auch dazu gestanden? Dabei geblieben? Weil es kann sein, dass man den Weg von Jesus auch verliert. Vielleicht driftet man ab von Gott und möchte später im Leben nicht mehr mit Gott zu tun haben. Man ist immer noch eingetragen im Buch des Lebens, deshalb wird auch das geprüft. Wie ist der Mensch jetzt? Ist er bei dem Glauben und der Nachfolge Jesu geblieben? Und interessant ist, dass wir hier in Offenbarung 22 und Vers 12 ganz klar sehen, dass Gott vor der Wiederkunft die Entscheidung trifft, wen er mitnimmt. Vielleicht schlagen wir diesen Text auf. Kapitel 22 und Vers 12 in Offenbarung. Da lesen wir, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir zu geben einem jeden, wie seine Werke sind. Und da sehen wir eine interessante Komponente hier auch, dass Jesus hier darauf hinweist, dass wir zwar aus Gnade erlöst sind, aber unsere Lebenseinstellung, unsere Werke zeigen, ob das, was wir sagen, auch mit uns, mit unserer Einstellung wirklich übereinstimmt. Ist unser Tun und Sagen im Einklang? Oder sagen wir eines und leben anders? Oder sagen wir und leben wir gleich? Und so wissen wir als Adventgemeinde, seit 1844 findet diese Prüfung statt. Das hat uns die Prophetie offenbart durch diese prophetische Vorhersage, die Daniel erfahren hatte mit den 2300 Jahren, die 1844 zu Ende gekommen sind. Und in diesem Gleichnis ist das Untersuchungsgericht, die Untersuchung, die im Himmel jetzt stattfindet, symbolisiert, wo der König reinkommt und die Gäste prüft. Im Buch Bilder aus dem Reiche Gottes, ihr kennt das Buch Bilder aus dem Reiche Gottes, ist das Buch über die Gleichnisse Jesu von Ellen White, und es ist wunderbar. Sie geht so tief, ja, ich kann jetzt nur an der Oberfläche bleiben heute, aber sie geht so tief, dass die Gleichnisse wirklich eine Dimension bekommen, die erstaunlich ist. So möchte ich noch eine weitere Aussage, ich habe mehrere von denen heute da, auch aus diesem Kapitel zu diesem Gleichnis mit euch teilen. Die Prüfung des Königs stellt das Gericht dar. Nicht alle, die sich als Christen bekennen, sind wahre Jünger. Bevor die Belohnung ausgeteilt werden kann, muss entschieden werden, wer geeignet ist, am Erbe der Gerechten teilzuhaben. Diese Entscheidung muss vor der Wiederkunft Christi getroffen werden. Das ist eine Aussage aus dem Kapitel zu dem Gleichnis. Kapitel 24 beschäftigt sich nur mit dem Gleichnis zum Hochzeitsmahl. Und ich finde es interessant, wie hier so die wichtigsten Stationen hier von Jesus in diesem Gleichnis offenbart werden. Die Einladung bis zur Kreuzigung, die Einladung nach der Kreuzigung und dann die weltweite Einladung bis ans Ende der Zeiten. Aber bevor Jesus kommt, eine Untersuchung, wie steht es mit einem jeden? Wo stehen wir vor Gott? Und wir merken im Gleichnis, dass das Gewand jetzt eine ganz bedeutende Rolle spielt. Es geht um dieses Hochzeitsgewand. Und interessant ist, dass, wenn wir hier auch weiter, jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier als Zitat, ja, das kommt dann später. Was bedeutet das Gewand? Offenbarung 19, Vers 8 gibt uns da einen kleinen Einblick, was das Gewand bedeutet. Offenbarung 19 und Vers 8. Da lesen wir Folgendes. Hier geht es dann um die Braut, das heißt das Volk Gottes, die Gemeinde Gottes, am Ende der Zeiten, die treu geblieben ist, die Jesus nachgefolgt ist, bis zum Schluss. Und dann steht dort in Vers 8, es wurde ihr gegeben, sich anzuziehen mit, womit? Was steht in deiner Bibel? Schönem, reinem Leinen. Und dann gibt es eine Beschreibung, was das symbolisiert. Nämlich, das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. So dieses weiße Gewand, das bei der Hochzeit, dass hier die Gläubigen eingekleidet werden, ist der Charakter, der reine Charakter vor Gott. In dem Buch Bilder aus dem Reich Gottes bekommen wir da ein bisschen mehr Einblick. Da möchte ich da jetzt noch drei Gedanken dazu mit euch teilen. Da lesen wir als erstes, das Hochzeitsgewand ist der Charakter und symbolisiert das reine Herz, das Christennachfolge auszeichnet. Die Gerechtigkeit Christi wird durch den Glauben allen verliehen, die ihn als ihren persönlichen Heiland annehmen. Das ist ein Gewand, das wir durch den Glauben bekommen. Ich vertraue dir, Jesus. Du vergibst meine Schuld. Du reinigst mich von meiner Sünde. Und er schenkt mir das Gewand, nachdem ich das alte Gewand abgezogen habe. Aber es gibt noch eine weitere und noch tiefere Dimension, die uns bewusst wird, auch in ein paar Absätze später in diesem Kapitel, was ich ganz interessant finde. Lesen wir das zusammen. Gerechtigkeit heißt, das Richtige zu tun. Jeder wird also nach seiner Handlungsweise, die ein Spiegel seines Charakters ist, gerichtet werden. Unser Leben zeigt, ob unser Glaube echt ist. Und das ist ganz interessant, weil es stand ja in Offenbarung, der Lohn nach den Werken. So in das Gericht Gottes fließt nicht nur unser Glaube hinein, auch unsere Werke. Nicht die Werke im Sinne, dass sie uns erlösen, aber die Werke zeigen, ob unser Glaube ernst gemeint war. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus und gehe nach Hause und lebe ein Leben fern von Jesus, ja, was ist jetzt maßgebend? Und Gott sagt, die Werke zeigen, ob dein Glaube ernst ist und echt. Deine Werke retten dich nicht, nur der Glaube. Aber die Werke sind ein Indikator, ob dein Glaube ernst gemeint ist. Und deshalb fließt beides in diese Untersuchung Gottes hinein. Weil interessant ist diese folgende Aussage auch auf Seite 259. Da lesen wir, die Gerechtigkeit Christi wird keine Sünde bedecken, an der wir bewusst festhalten. Nur was mit den Grundsätzen des Gesetzes Gottes übereinstimmt, wird im Gericht bestehen können. Und das ist jetzt eine ganz wichtige Aussage. Wenn es etwas in meinem Leben gibt, wo Gott mir schon gezeigt hat und wo ich aus der Bibel erkannt habe oder aus den Schriften von Geisterweissagen erkannt habe, das ist nicht das Richtige für mich. Das ist nicht Gottes Wille für mich. Da sollte ich lieber eine andere Ausrichtung einschlagen. Aber wenn ich trotzdem an dem festhalte, kann mich dort die Gerechtigkeit Christi nicht zudecken. Deshalb ist es so wichtig, immer Jesus zu fragen, Jesus, gibt es etwas, wo ich in meinem Leben festhalte, was nicht im Einklang mit dir ist? Dann zeige es mir, öffne meine Augen, dass ich loslassen kann. Deshalb, das folgende Bild, das ich zeige, hat einen Fehler. Aber es gibt kein anderes Bild und ich bin kein Künstler, dass ich das Bild richtig malen könnte. So, ich zeige das Bild jetzt und jetzt. Ihr kennt das Spiel, oder? Finde 5 verborgene Fehler. Ich sage euch jetzt, finde den einen verborgenen Fehler. Vielleicht auch die jetzt in Religion dabei sind. Vielleicht findet ihr den einen verborgenen Fehler aus in diesem Bild. Aber ich zeige das Bild trotzdem, weil es sehr viel Aussagekraft hat. Hier ist das Bild. Wo ist der verborgene Fehler hier? Hier ist das Kleid, unser sündhaftes Kleid, das Ich, unsere Gewohnheiten ohne Jesus. Und jetzt kommt Jesus und überdeckt dann mit seinem reinen Wand der Gerechtigkeit diesen sündhaften Menschen, uns. Wo ist der Fehler in diesem Bild? Wenn jemand unter 20 ist, hat Vorrang. Bist du unter 20? Ja, sehr gut. Wo ist der verborgene Fehler?
Unsere Sünden werden reingewaschen, nicht
überdeckt. Okay, also der Salme sagt, Gott überkleidet einfach nicht uns so, wie wir sind, sondern wir werden zuerst reingewaschen. Das heißt, richtig müsste das Bild sein, dass das alte Gewand abgezogen ist. Er müsste mit einem bloßen Oberkörper dastehen. Und wenn wir dann sagen, nein zur Sünde, nein zu dem, was nicht mit Gott im Einklang ist, dann kann Gott seine Gerechtigkeit zudecken. Gott wird nicht einfach die Sünden so zudecken und sie bleiben bei uns. Das heißt, ich lebe in Sünde weiter und Gott irgendwie überwischt das und das passt schon alles. Nein, Gott sagt zuerst das Gewand abgeben und dann kann ich euch mein neues Gewand geben. Bei der Hochzeitsmahl war es ja, man hatte entweder das Hochzeitsgewand oder, wir kommen gleich dazu, sein eigenes Gewand, aber nicht beide zugleich. Das ging nicht. Aber ich wollte trotzdem das Bild zeigen. Jesus gibt uns sein gerechtes Gewand weiß, wenn wir loslassen von dem, was uns von Gott trennt. Wir stehen also bloß da, eigentlich nackt, und dann werden wir neu bekleidet. Viele Christen heute aber glauben, es geht genau so. Sie denken, Gott liebt mich, wie ich bin, ich bleibe, wie ich bin, und Gott errettet mich, so wie ich bin. Gott liebt mich, wie ich bin, das ist richtig. Gott vergibt mir meine Sünde, den Zustand, wo ich bin, aber dann bittet er mich auch, von der Sünde zu lassen, bevor er mich neu einkleidet. Und das führt oft zu diesem billigen Gnade, das viel zu viel in unserem Christentum heute in der Welt verbreitet worden ist. Jetzt fragst du dich, wenn wir hier in das Gleichnis hineinschauen, Matthäus 22, ja, vielleicht gab es kein Hochzeitsgewand für diesen einen, der hineingekommen ist. Vielleicht hat er keine Möglichkeit. Und da gibt es einen guten Hinweis, der uns da eine Antwort gibt. Gab es wirklich ein Gewand für jeden? Konnte jeder ein Hochzeitsgewand anziehen? Und da lesen wir hier aus dem Buch Bilder aus dem Reich Gottes, Seite 254, folgender Hinweis. Für jeden Gast wurde ein Hochzeitsgewand angeboten. Dieses Gewand war ein Geschenk des Königs. Wer es trug, zeigte damit, dass er den Gastgeber respektiert. Das heißt, bei der Eingangstüre wurde jedem ein Gewand angeboten. Bitte sehr, danke. Bitte sehr, danke. Bitte sehr, danke. Und plötzlich saß da einer, der hatte sein eigenes Gewand immer noch an. Das bedeutet, bei der Türe muss er gesagt haben, danke, aber, meinen Anzug, den habe ich gerade letzte Woche gekauft, der war sehr teuer. Hugo Boss, das ist eine wirklich teure Marke. Da habe ich meinen ganzen Gehalt investiert. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass mein frischer Anzug ein bisschen schicker, ein bisschen cooler ausschaut, sozusagen, als dieses Hochzeitsgewand. So, ich möchte mein Gewand behalten. Welche Einstellung zeigt es also, dass dieser eine Gast hatte, wenn er jetzt in seinem eigenen Gewand bei der Hochzeit gesessen ist, wo alle es angeboten bekommen haben, das Hochzeitsgewand zu bekommen? Was hat das gesagt über seine Einstellung? Es hat gesagt, ich brauche Gott nicht wirklich. Ich mache es auf meine Art und Weise. Ein bisschen wie Kain und Abel zu Beginn. Gott hatte gesagt, opfere mir ein Tier als Symbol dafür, dass ich eines Tages sterben werde. Aber Kain dachte, nein, ich komme mit Gemüse. Auf meine Art und Weise möchte ich Gott anbeten und meine Schuld bereinigen. Aber das geht nicht. Es geht nur auf der Weise, wie es Gott uns vorgegeben hat. So, lasst uns ein bisschen über Gewand weiter nachdenken, weil Gewand ist so ein wichtiges Thema in diesem Gleichnis. Was ist jetzt dieses Gewand Gottes, das Hochzeitsgewand, das da angeboten worden ist? Wie war das am Anfang Eden? Welches Gewand trugen unsere ersten Eltern, Adam und Eva? Haben wir da einen Hinweis in der Bibel? Schlagen wir erstes Buch Mose, Kapitel 2 auf. Erstes Buch Mose, Kapitel 2. Und dort im letzten Vers, 25. Erstes Buch Mose, Kapitel 2 und Vers 25. Da lesen wir, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Es hatten eigentlich keine Kleider, aber zugleich keine Scham. Und in dem Buch Bilder aus dem Reich Gottes bekommen wir einen guten Einblick. Hier steht, die ersten Menschen trugen dieses weiße Gewand der Unschuld, als Gott sie im Garten Eden ansiedelte. Sie lebten in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und liebten ihren himmlischen Vater von ganzem Herzen. Ein wunderbar sanftes Licht, das Licht Gottes, umhüllte das erste Menschenpaar. Sie hatte ein Kleid aus Licht. Und Licht hat welche Farbe? Das volle Licht von der Sonne hat weiß als Farbe. So, sie trugen ein weißes Lichtgewand. Und interessant ist, dass für die Erlösten, für die Gläubigen, immer die Farbe weiß als Gewand durch die ganze Bibel dargestellt wird. Interessant ist, dass dieses Gewand, das Adam und Eva trugen, bedeutete, sie lebten in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und liebten ihren himmlischen Vater von ganzem Herzen. Das symbolisierte das reine Kleid. Und dann verstehen wir ein bisschen hier, das Hochzeitsgewand ist ja eigentlich das Zurückgewinnen des Gewandes von Adam und Eva. Durch Jesus Christus. Das bedeutet, dieses Hochzeitsgewand muss damit zu tun haben, dass wir in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes leben möchten, dass wir unseren himmlischen Vater lieben von ganzem Herzen. Das ist ein Teil vom Hochzeitsgewand. Aber durch den Sündenfall, da bekommen wir noch weitere Einblicke, durch den Sündenfall lösten sie ihre Verbindung zu Gott und damit verschwand auch sein Licht, das sie umgeben hatte. Nackt und beschämt versuchten sie das verlorene Himmelskleid durch einen Schurz aus Feigenblättern zu ersetzen. Genau das haben alle, die Gottesgebote nicht halten wollen, seit den Tagen Adams und Evas immer wieder getan. Und so sehen wir hier, dass hier das weiße Gewand auch damit verknüpft ist, im Einklang mit den Geboten Gottes zu leben. Diesen Wunsch, nicht nur reden, sondern auch handeln im Sinne Gottes. 1. Johannes Kapitel 2, 3 und 4 drücken das auch aus. Da steht, wir können das, ich sage es nur jetzt mal so, wer mich liebt, hält meine Gebote. Die Liebe zu Gott heißt, wir möchten auch so leben, wie Gott es uns vorlegt. Ich sehe, ich schlage den Text schon auf, dann mache ich das dann doch mit euch zusammen. 1. Johannes 2, 3 und 4. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und dem ist die Wahrheit nicht. An anderer Stelle finden wir auch den Text, wer mich liebt, hält meine Gebote. So dieses weiße Gewand hat damit zu tun, im Einklang mit Jesus zu leben, nicht es nur mit Worten zu sagen. Handeln und reden im Einklang. Hier noch ein paar Gedanken, was es heißt jetzt, im Hinblick von diesem Gleichnis, ja, das sind alles die Gedanken zu diesem Gleichnis, was es dann bedeutet, im Einklang mit Jesus zu leben. Und da möchte ich drei Gedanken mit euch hier teilen. Der erste Gedanke ist, wenn wir uns Christus ausliefern, schlägt unser Herz wie das Seine. Unser Wille geht in seinem Willen auf. Unsere Gedanken richten sich ganz auf ihn und er selbst lebt in uns. Dann sind wir wirklich mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet. Und hier haben wir dann drei wichtige Bestandteile. Unser Herz, unser Wille, unsere Gedanken. Jesus ganz ausliefern. Das heißt das Gewand der Gerechtigkeit. Zweiter Gedanke. Wir müssen so von der Wahrheit erfüllt sein, dass unser ganzes Denken und Fühlen unser Herz und Wesen prägt. Oder weiter, wer am Wesen Gottes teilhat, der lebt in Übereinstimmung mit seinem Gesetz, dem großen Maßstab der Gerechtigkeit. So, wir sehen hier in diesem Gleichnis geht es darum, möchte ich ganz im Einklang mit Jesus leben, nicht nur darüber reden. Da kommt dann die ernüchternde Aussage, und nehmen wir die vielleicht alle wahr miteinander, gegen Ende von diesem Kapitel. Es genügt nicht, der Wahrheit zuzustimmen, sich zu Christus zu bekennen und in die Gemeindeliste eingetragen zu sein. Interessante Aussage. Manchmal vielleicht sagen wir, ja, ich glaube an das, was die Bibel sagt. Ja, ich weiß, Jesus ist mein Erlöser. Ja, ich bin ein getauftes Mitglied, aber ist mein Herz, das heißt mein Wille, mein Herz, meine Gedanken, ganz im Einklang mit Gott? Oder ist es eine Formalität, eine Routine geworden, Christ zu sein? Es geht also um sehr tiefe Dinge, die Jesus uns in diesem Gleichnis vermitteln möchte, eigentlich um den innersten Kern. Jetzt gibt es in der Bibel, symbolisieren Kleider ja auch weitere Dimensionen. Vielleicht darf ich jetzt einen kleinen Exkurs machen, der wird jetzt ganz praktisch. Kleine Vertiefung zu den heutigen Trends. In der Bibel, was Kleidung betrifft, finden wir zwei Gegensätze, so zwei Kontraste. auf der einen Seite haben wir dann die Gemeinde Jesu. Und wenn die Gemeinde Jesu beschrieben wird in der Sprache der Bekleidung, was wird da genutzt, um die Gemeinde darzustellen in der Bibel? Offenbarung 12 zum Beispiel, habe ich auch im Bild, so wie die Frau vielleicht dargestellt ist. In Offenbarung 12 finden wir dann einen Hinweis, wie Kapitel 12, Vers 1. Lesen wir das zusammen. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und Dämonen und ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Womit ist sie bekleidet? Mit der Sonne. Und die Frau in Offenbarung 12 ist ihre Darstellung von dem Volk Gottes. Die gebärt einen Sohn, das ist eine Prophezeiung. Das heißt, das Volk Israel. Danach ist es dann, sind es die Christen. Daraus kommen dann die Übrigen zum Schluss. Es geht um die Gemeinde Gottes. Ist mit der Sonne bekleidet. Wo haben wir zuletzt entdeckt, dass die Menschen mit einem Licht bekleidet waren? Wo war das noch einmal? Im Garten Eden. Auch in Offenbarung 19, Verse 7 und 8, da haben wir auch eine interessante Aussage zu den Kleidern. Da lesen wir Folgendes. Hier geht es um die Braut. Das haben wir gerade vorher gelesen, aber jetzt wiederhole ich das in diesem Zusammenhang. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit, wir reden einfach Hochzeitsmahl heute, die Hochzeit des Mahles ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. So das Volk Gottes wird in der Bibel mit reinen, weißen Kleidern dargestellt. Jetzt haben wir den anderen Kontrast. Womit wird dann der Gegenteil vom Volk Gottes, das ist die Hure Babylon, wie wird sie jetzt beschrieben, in der Sprache der Kleider? Lesen wir Offenbarung 17, Vers 1 bis 6. Wir können jetzt Vers 4 lesen. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit, ihre Hurerei. Auf ihrem Stirn stand geschrieben das Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und alle Gräuel auf Erden. Und sie war auch noch betrunken vom Blut der Heiligen in Vers 6. Und so sehen wir hier, dass Gott hier in der Sprache der Kleidung zwei Kontraste aufzieht. Die Gläubigen und die Nichtgläubigen. Die Gläubigen im reinen, weißen Gewand. Ohne Schmuck, schlicht und einfach. Und dann die Ungläubigen, das System, das gegen Gott ist, mit auffälligem Gewand und reichlich geschmückt. Und daraus können wir ein paar interessante Dinge ableiten. Jetzt möchte ich ein bisschen konkret werden und möchte über Schmuck und Kleidung kurz etwas sagen. Da gibt es ein interessantes Buch dazu, denn ich denke, auch praktisch hat es Auswirkungen für uns heute, was wir in diesem Gleichnis auch finden. Es geht ja um Gewand letztendlich. Interessant ist das Verhalten von den Töchtern Zions damals, die Jesaja beschrieben hat, in Jesaja Kapitel 3. Vielleicht schlagen wir Jesaja Kapitel 3 auf und lesen dort, und wie Gott dann zu den Israeliten gesprochen hat, wo sie dann von Gott abgedriftet sind. Und dann spricht er dann ihre äußerliche Erscheinung und Gestaltung an. Jesaja Kapitel 3, die Verse 13 zunächst einmal und dann 16 bis 21. Es ist eine Gerichtsszene. Gott möchte hier jetzt richten. Wir leben auch in der Zeit des Untersuchungsgerichts, also wir haben hier Parallelen. Vers 13, der Herr steht da zum Gericht und ist aufgetreten, sein Volk zu richten. Jetzt lese ich weiter in Vers 16. So hat der Herr gesprochen, weil die Töchter Zions stolz sind, und gehen mit aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen und die Stirnbänder, die Spangen, die Ohrringe, die Armspangen, die Schleier, die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die Riechsfläschchen, die Amulette, die Fingerringe, die Nasenringe und so weiter und so fort. Wegnehmen. Gott spricht hier jetzt einen Zustand des Volkes Gottes an und sagt, wie stellt ihr euch da? In eurem Gewand, ganz praktisch, und in der Bekleidung und Ausschmückung eures Körpers. Und Gott hat ein Problem hier. Er sagt, ihr seid stolz geworden. Was ist da los? Und bezieht auch diesen Stolz sehr viel auch auf den Schmuck, den die Töchter Israels hier getragen haben. Interessanterweise hier Nasenringe, ja, also Piercing, das ist ja heute ganz wieder modern geworden. Gab es schon früher, das haben die Israeliten aus Ägypten mitgenommen, weil da war das gang und gäbe. Auch die Ohrringe und andere Dinge werden auch hier angesprochen. Und dann ist interessant, dass es dann drei oder zwei interessante Begebenheiten gegeben hatte, wo Gott klar gesagt hatte, wir stehen in der Zeit der Reformation und der Weckung. Wir stehen in der Zeit des Gerichts und ich bitte euch, legt den Schmuck ab. Und diese zwei Begebenheiten finden wir, den ersten in 1. Mose 35, wo Jakob in Bethel gewesen ist. Schreiben wir den Text vielleicht noch auf. 1. Mose 35, der Verse 1 bis 5. 1. Mose 35, 1 bis 5. Jakob war dort. Mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar den Gott, der dir erschien, als du geflohen bist von deinem Bruder Esau. Und dann ist interessant, da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und dann steht in Vers 4, da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand. Und sie brachen auf, und es kam ein Gottesschrecken über die Städte, die um sie her lagen. Das ist eine ganz interessante Begegnung. Gott war gerade dabei, Jakob zu segnen und voranzugehen, und aber gesagt, es gibt etwas Wichtiges, das wir klären müssen, bevor wir weiterziehen. Legt euren Schmuck ab. Er lenkt euch von Gott ab. Der beeinträchtigt eure Beziehung zu mir. Er stört unser Verhältnis. Noch interessanter wird es dann bei der zweiten Begebenheit. Interessant ist dann, wenn er dann sagt, und dann erst kommt der Schrecken über dann. Das heißt, der Segen kam über Jakob und der Einfluss über die herumliegenden Völker stand in Verbindung damit, ob sie jetzt sich von dem trennen konnten oder nicht. Aber sie haben sich von dem Schmuck getrennt und danach kam ein Gottesschrecken über die Städte. Also der Engel Gottes, der Geist Gottes ging voraus. Wir haben auch eine zweite Begebenheit. Das ist jetzt, wo Mose auf dem Berg war und dann ist das goldene Kalb mit Aarons Hilfe dann auch gemacht worden und angebetet worden. Und dann anschließend kommt Mose wieder zurück von dem Berg herunter. Und dann gibt es dann eine große Diskussion zum Thema Schmuck. Und dass die Israeliten gebeten werden, ihren Schmuck abzulegen. Es ist Zeit des Gerichts. Wir lesen da 2. Mose 32, dort die Verse 34. Das sehen wir hier. So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Das heißt, es war Gerichtszeit. Wir wissen ja auch, dass wir in der Zeit des Untersuchungsgerichts leben seit 1844. Und so trifft uns das noch mehr auf uns zu, als für die Generationen davor. Das trifft auf alle Generationen zu, aber auf uns noch mehr. Und jetzt kommt das in Kapitel 33, der Verse 4 bis 6. Da lesen wir Folgendes. Als das Volk diese Rede hörte, so eine harte Rede, meinten sie, trugen sie Leid und niemand tat seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk, wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Vers 6. Und die Israeliten taten ihren Schmuck von sich an dem Berge Horeb. Ganz interessante Begegnung. Gott hat sie so richtig aufgerüttelt. Ihr habt eure Gewohnheiten aus Ägypten habt ihr wieder eingenommen und vielleicht wieder eingeführt. Und ich sage euch, wenn wir einen weiteren Weg zusammen haben sollen, dann geht es nur ohne Schmuck. Weil das stört unser Verhältnis. Es stört unsere Beziehung. Es lenkt euch von mir ab. Und so sehen wir hier bei beiden bei dieser letzten Gelegenheit, das war eine Zeit des Gerichts, wo Gott das Volk aufgefordert hatte, den Schmuck abzulegen. Wir reden heute vom Hochzeitsmahl und von dem Gewand. Und da ist mir ein Anliegen, dass ich ein bisschen hier über die heutigen Trends, ganz konkret, was Kleidung und Schmuck betrifft, anspreche. Denn ich glaube, dass wir eine Zeit leben, wo wir hier vielleicht eine Sensibilität verloren haben und wo Gott uns, denke ich, zu ihm zurückführen möchte, damit unsere Verbindung zu ihm nicht abgelenkt wird. Es gibt ein interessantes Buch dazu von einem adventistischen Autor, Samuele Bakayoko. Das ist jetzt vor 19 Jahren, 1999, geschrieben worden. Und es hat ein interessantes Cover. Also der Titel heißt Christliches Gewand und Schmuck. Und das Cover hat folgendes Bild, was ich ganz interessant finde. Und jetzt sind wir ganz im konkreten Bereich angekommen. Es ist mein Anliegen einfach, dass wir das kurz ansprechen im Rahmen von diesem Gleichnis von Jesus. Hier werden zwei Damen, es ist die gleiche Dame mit zwei verschiedenen Ausführungen dargestellt. Wir haben das, was eher den Zeitgeist symbolisiert, links, vielleicht kann man das vergrößern. Das heißt, ich lasse mich mit Schmuck bekleiden, meine Röcke haben eine Länge, wo mein Körper mehr in den Mittelpunkt hineinrückt und das weckt die Aufmerksamkeit auf mich als Person. Das ist so der eine, das ist der Zeitgeist, den wir heute haben. Und dann das andere Bild als Kontrast dazu, ohne Schmuck und mit Kleidung in einer Art und Weise, die nicht auf den Körper hin die Aufmerksamkeit so hinlenkt, sondern mehr auf Gott und Jesus. Und ich glaube, dass wir als Adventisten tatsächlich herausgefordert sind in unserer Zeit. Dass der Zeitgeist viel zu viel hineingeflossen ist, auch unter uns. Und wir meinen, es geht so weiter, wie es auch die Welt macht. Aber wir haben hier zwei Frauen gesehen in der Offenbarung. Der eine war im reinen weißen Gewand ohne Schmuck. Und die Hure Babylon war vollgeschmückt in einem extravaganten, vielleicht provokanten Kleidung. Und Gott möchte schon etwas damit sagen. Und wir leben heute in einer Zeit, wo Gott eine Erweckung und Reformation in der Gemeinde möglich machen möchte. Und auch Schmuck und Kleidung gehört dazu, dass wir den Weg ebnen können für Gottes Wirken. Ich habe jetzt übrigens eine kleine Bibelstunde zum Thema Schmuck mitgenommen. Das sind 4 Seiten. Die werde ich dann nach der Predigt austeilen. Da kann jeder über das noch selber dann zu Hause nachlesen. Auf 4 Seiten, da sind dann noch mehr Gedanken dabei. Okay, ich wollte einfach, mir ist ein Anliegen, einfach das auch noch anzusprechen, dass wir auch hier ganz konkret in der Realität auch sind, bei diesem Hochzeitsmahl und das Gleichnis von Jesus. So, hier sind wir jetzt noch abschließend bei dem einen Mann. Ja, lesen wir Kapitel 22 und Vers 12 jetzt. Jetzt kommen wir zum Schluss vom Gleichnis, Kapitel 22 und Vers 12. Matthäus Kapitel 22 und 12a, das heißt der erste Teil. Und jetzt spricht der König zu diesem Mann, der sein eigenes Gewand hat: Freund, wie bist du hier hineingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Der Einblick, den wir bekommen hier vom Geist der Weissagung, ist folgender. Nun war da auch ein Mann, der seine Alltagskleidung anhatte. Er war nicht daran interessiert gewesen, sich in der geforderten Weise auf das Fest vorzubereiten und verschmähte die kostbare Kleidung vom König. Ich weiß besser. Das war eigentlich eine indirekte Ablehnung Gottes. Und dann geht's weiter. Was heißt das in Bezug auf unsere Zeit? Und jetzt kommt eine interessante Übertragung, auch in diesem gleichen Kapitel, von diesem Gleichnis. Der Mann, der zur Hochzeit ohne Hochzeitskleid kam, symbolisiert den Zustand vieler Menschen in unserer Welt heute. Sie bekennen sich zwar als Christen, nehmen den Segen und die Vorrechte des Evangeliums in Anspruch, aber spüren keinen Bedarf, ihren Charakter zu verändern. Das heißt, das sind Christen, nicht Weltmenschen, die hier angesprochen sind. Und dann macht der Geist der Weissagung folgende sehr besorgniserregende Aussage, die mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat und mich sehr, sehr beschäftigt hat. Die bekennenden Nachfolger Christi sind nicht länger ein besonderes Volk, das sich deutlich abgrenzt. Die Grenze ist undeutlich geworden. Die Menschen unterordnen sich der Welt, in ihrer Praxis, in ihren Gewohnheiten und in der Selbstsucht. So, das Gleichnis ist wirklich auch für unsere Zeit heute. Jesus möchte uns hier ansprechen. Und es ist interessant, wie reagiert jetzt der Mann mit den eigenen Kleidern in dem letzten Teil von Vers 12? Das große Schweigen bricht aus. Er aber verstummte. Der König kommt zu ihm und sagt, hey, was ist da los? Wo ist dein Kleid? Und er hat keine Antwort. Er hätte sagen können, ja, weißt du, die Hochzeitskleider sind ausgegangen und es war nichts mehr übrig für mich. Oder ich wollte was am Eingang haben, aber sie haben es mich verweigert. Nein, er hatte keine Antwort gehabt. Er wusste sehr wohl, es wurde jedem angeboten. Und er hat bewusst es abgelehnt. Deshalb erkennen wir dann auch aus diesem wichtigen Aspekt des Gleichnisses Folgendes. Nämlich, Gott ist Liebe. Und darüber freuen wir uns und sind auch sehr dankbar dafür. Aber die Liebe Gottes wird ihn nicht dazu verleiten, Sünde zu entschuldigen. Er hat sie nicht bei Satan entschuldigt. Er hat sie nicht bei Adam oder Kain entschuldigt. Und wird es auch bei keinem anderen Menschen tun. Wir können zu Gott kommen. Er liebt uns und vergibt uns. Aber wir sollen nicht mit Ausreden und Entschuldigungen kommen, warum wir an dem festhalten wollen, was nicht mit Gott im Einklang ist. Weil dann stehen wir eines Tages und haben nur das Schweigen, keine Antwort. Als der König, so geht's weiter hier, im Gleichnis fragte, konnte der Mann darauf nichts erwidern. So wird es auch am großen Gerichtstag sein. Jetzt mögen Menschen ihre Charakterfehler, Entschuldigungen entschuldigen, aber an jenem Tag werden sie keine Ausrede vorbringen. Weiter. Der Tag der endgültigen Entscheidung wird ernst sein. Traurig wird die Rückschau an jenem Tag sein, wo Menschen der Ewigkeit gegenüberstehen. Dann sehen sie ihr Leben so, wie es wirklich war. Die Vergnügen, das Reichtum und die Ehre der Welt werden nicht mehr wichtig erscheinen. Sie sehen nun die Folgen ihrer Wahl. Das ist so tragisch. So tragisch. Überlegt euch, ich habe an Jesus geglaubt. Ich wollte in der Ewigkeit dabei sein, aber dann habe ich an Dinge festgehalten. Und dann stehe ich mit dem falschen Kleid da. Das ist das Tragischste, was uns geschehen kann. Und dann geht es da weiter im Gleichnis, in die letzten Verse von Gleichnis, in die Verse 13 und 14. Und dann ist das Gleichnis dann zu Ende. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Das heißt nicht, dass jetzt Gott wenige ausgesucht hat, aber viele hat Gott eingeladen. Aber wenige wollten den Weg gehen. Haben irgendwo im Leben an Dinge festgehalten und an die falschen Kleider gehabt. Zum Schluss. Im Himmel werden die dienenden Engel sagen, wir haben unseren Auftrag erfüllt, als uns nachgegangen sind sozusagen. Aber bei vielen war es umsonst. Sie wollten ihre eigenen Gewohnheiten und Charaktere nicht übergeben, ihre eigenen Kleider ablegen. Sie liebten die Welt mehr als ihren Gott. So sind wir dann beim letzten Text für heute angekommen, der eigentlich alles abrundet und zusammenfasst, Offenbarung Kapitel 16 und Vers 15. Offenbarung Kapitel 16 und Vers 15. Und interessant ist der Hinweis auf die Kleider. Das ist ganz spannend. Da steht, siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Wow. Das ist Gottes Aufruf an uns heute. Er hat uns eingeladen zur Hochzeit. Er bietet jedem sein Gewand der Gerechtigkeit an. Und bietet uns, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, zu Gott zu stehen und ihm nachzufolgen, wie seine Braut, die rein ist, in feinen Leinen, mit dem Schmuck des inwendigen Menschen gekleidet, der Charakter Gottes und die Liebe Gottes. Und so möchte Jesus uns einladen heute beim Abendmahl, dass wir einfach zu ihm kommen. Und wir übergeben alles, was zwischen uns und ihm steht, geben wir in seine Hände und sagen, ich möchte dir ganz gehören, Herr Jesus. Und wenn ich irgendwo an etwas festhalten möchte, hilf mir loszulassen, damit ich ganz in deinem weißen Gewand gekleidet werden darf. Und so möchten wir in diese Gesinnung zum Abendmahl heute kommen und die Zeit mit Jesus verbringen. Bevor wir den Übergang machen, würde ich zwei Personen bitten, dass sie mir helfen, dass jeder hier noch von dieser Bibelstunde im Sinne Gottes schön sein eine Kopie gibt und darüber könnt ihr dann zu Hause mit Gott darüber reden und dann es für euch noch weiterlesen. Vielleicht haben wir zwei Personen, damit es ein bisschen schneller geht. Salome, du hilfst auch. Dankeschön. Einfach das zur Seite legen jetzt, weil wir möchten dann jetzt zur Fußwaschung übergehen. Das einfach gebe ich euch einfach jetzt, weil das jetzt seid ihr alle da. Aber ihr könnt es dann ja zu Hause dann lesen, ruhig, jetzt nicht im Gottesdienst. Wer hat die Einsetzungsworte für Fußwaschung? Das ist okay. So, wenn wir das ausgeteilt haben, dann möchten wir uns auf die Fußwaschung jetzt einstimmen und einfach zu Gott kommen. Das könnt ihr einfach auf den Tisch darüber hinlegen. Danke. Wir möchten jetzt Jesus begegnen. Wir möchten ihn um seine Gnade, seine Vergebung bitten, dass er uns reinwäscht von allem. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Das kann nur Jesus reinwaschen. Aber wir können ihn für die Zukunft einladen, dass wir ganz fest mit ihm weitergehen. In seinem Sinne, nach seinem Willen, in der Reinheit Gottes. Lass uns zu den Einsetzungsworten der Fußwaschung gemeinsam aufstehen. Da stand Jesus vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, sollst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. So spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Lasst uns dazu beten. Unser lieber Herr Jesus, wir möchten jetzt zu der Fußwaschung und später dann auch zum Abendmahl mit demütigen Herzen kommen. Wir möchten dich bitten und einladen, dass du nahe bei uns bist. Berühre unsere Herzen. Und jetzt bei der Fußwaschung, erinnere du uns daran, dass du uns reinwaschen kannst von aller Sünde, von aller Schuld. Es gibt keine Schuld, die du nicht reinwaschen kannst. Nichts ist zu schwer für dich. Und so bitten wir dich, komm mit uns nahe, berühre unsere Herzen mit deinem lebendig machenden Finger, der uns reinigt von unserer Schuld und unserer Sünde. Und so möchten wir dich bitten, dass wir andächtig und in dieser stillen Gesinnung die Fußwaschung miteinander feiern dürfen und deine Gegenwart ganz real erfahren können. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.